Ich wurde auch noch gefragt, also wegen dem, ich glaube, sind wir da eingeschaltet?
Ja.
Ich wurde auch noch mal gefragt wegen den Prüfungen. Also die Prüfungen ist einfach so, dass ich stelle normalerweise 4 Fragen, meistens mit Unterfragen, 40 Punkte. Und das sind Fragen, die ich aus den Folien heraus entwickle. Das heißt, Sie müssen natürlich nicht die Texte, wir haben ja diesmal mehr oder weniger Close Reading in der Vorlesung, was eher unüblich ist, gemacht. Also wir sind ja bis jetzt einen Text entlang gegangen, den möchte ich heute ja auch abschließen und dann die nächsten Stunden noch zu dem Müller-Ortega-Text über das Symbol of the Heart in Countries. Da möchte ich dann die nächsten Wochen nach, Sie wissen ja, nächste Woche ist frei, ja, wegen Pfingsten am Dienstag, aber wir haben eben am Mittwoch den Zusatztermin, in dem ich die erste Woche einhole, als ich noch in Indien war in diesem Semester. Die Prüfungen werden direkt die Fragen aus den Folien heraus entwickeln, aber natürlich nicht so, dass ich Sie frage, was ist das, wie lautet das Stanza 12, ja, oder sowas, sondern es werden philosophische Fragestellungen sein, in denen sehr Fragen gestellt werden, wie ist, also ein paar Worte ist schon gut, ich schreibe die aber dann auch noch auf Deutsch dazu. Also Ahamkara, wie ist die Konzeption von Ichheit im Tantrismus? Das könnte zum Beispiel eine Frage sein. Also das heißt, das sind Fragen, in denen es inhaltlich um philosophische Probleme geht, die sich natürlich auf den Tantrismus und die Vorlesung beziehen, vor allem das, was in den Folien vorkommt. Aber ich frage natürlich nicht, geben Sie mir bitte das die Stanza so und so. Was steht in der Stanza 14 oder so? Das sind philosophische Fragen, die wir hier in der Vorlesung besprochen haben. Ja, natürlich in Bezug auf die Literatur, die wir besprochen haben. Gibt es dazu irgendeine Frage? Normalerweise werden 4 Bereiche dann gemacht und jeweils 2 Unterfragen. Sie können dann normal 10 Punkte üblicherweise pro Frage, das heißt am Ende könnten Sie maximal 40 Punkte erreichen. Ja? Das vergebe ich immer an, damit Sie wissen auch von der Zeit in etwa, wie lange Sie sich erneuern. Ich gebe auch oft an, für diese Frage eine Seite. Ja? Maximal eine Seite beantworten. Am Ende ist es meistens 4 Seiten.
Werden die Fragen auf Moodle zur Verfügung gestellt?
Ja. Nein. Die Fragen werden ja,
die Folien
sind schon, nicht die allerneueste Version, aber die Folien sind schon online gestellt auf Moodle. Und ich werde weil wir heute etwas abschließen, dann der Malis die Folien schicken und dann die neueste Version. Also bis zu diesem heutigen Link, wo wir übergehen zu Müller-Ortega, müssten Sie nächste Woche auf jeden Fall alle Folien, also den neuesten Stand. Ja? Gibt es dazu noch irgendwo Fragen zu dem Formalen? Sonst haben wir letzte Stunde eine Art schon Diskussionsstunde gehabt, wo wir jetzt nicht an den Folien weitergearbeitet haben. Daher würde ich gerne heute auch nicht mehr zu viel wiederholen oder Fragen mir stellen, sondern schauen, dass ich halt ein bisschen mit den Folien weiterkomme, damit wir dann auch diese Text beenden können, wie ich vorhatte, vor Pfingsten. Okay, also ich möchte mich jetzt, denn wir sind jetzt in den 30er Stanzas von diesem Buch und kommen jetzt eigentlich an den Ort, wo diese Konzeption im Text selber explizit thematisiert wird, mit der wir eigentlich die ganze Vorlesung begonnen haben. Nämlich, wenn Sie sich erinnern, dieses Bild, das von Desikachar über Tantrismus in seinem Buch Yoga and Religiousness abgebildet ist, indem es eben um diesen Sushumna-Kanal geht. Ja, ich habe damit begonnen, weil die ganze Kundalini-Konzeption eben das eine, wie Sie hoffentlich jetzt wissen, diese ganze Konzeption der Kundalini, dieser Kanäle, über die sich so etwas wie eine subtile Seele, also eine materielle, feinstoffliche Körperlichkeit konstituiert, wirklich im Herzen, im wahrsten Sinn des Wortes, im Herzen tantrischer Lehren steckt. Also, und zwar einiges bevor das dann im 14., 15. Jahrhundert über das sogenannte Hatha-Yoga-Tradition dann stark aufgenommen wurde. Aber so richtig zentral wurden diese Lehren eigentlich früher im tantrischen Shivaismus. Und jetzt kommen wir zu den Texten, in denen in diesem Text, den wir besprechen, selbst explizit von diesem Sushumna-Kanal, mit dem wir begonnen haben, gesprochen. Wir sind eben jetzt in 23-24 Stanza. When the sun and the moon merge into a beyond, the channel of Sushumna appears. As is within, so is it outside. Ja? Ich hoffe, dass wir durch die letzten Stunden und die Texte, die wir durchgegangen sind, jetzt eben nochmal das schon klarer sehen können. Auf der ersten Seite sehen Sie das im Tantrismus wie in den meisten indischen Philosophien mit Symbolen operiert wird. Also ein Tantriker, das macht das Lesen der Texte für Nicht-Eingeweihte auch sehr schwierig, weil wenn da steht, und das hat wirklich, wenn man die kolonialistische Tradition der Lektüre von indischen Texten anschaut, ist das wirklich ein großes Problem der westlichen Wissenschaftler gewesen am Anfang, die sich diesen Texten geöffnet haben, dass da steht, when the sun and the moon merge. Und die haben dann wirklich nicht gewusst, und solche gibt es ganz berühmte Interpretationen von, wenn man koloniale Interpretationen des Rigveda zum Beispiel, wo es nur so gesprochen wird, wenn die Sonne und der Mond sich vereinen, dann. Ja? Jetzt meint natürlich jeder, der in dieser Tradition lebt, weiß, dass mit the sun and the moon nicht einfach nur die Sonne und der Mond draußen, die am Morgen in der Früh und am Abend erscheinen, gemeint ist, sondern das ist mehr oder weniger fast so etwas wie stehende Begrifflichkeit in diesen Traditionen, dass das gleichzeitig Namen sind, die nicht nur die äußere Realität der Sonne und dem Mond, sondern gleichzeitig, wie übrigens auch in der Renaissance-Philosophie, wo es noch diese Entsprechung zwischen makrokosmischer und mikrokosmischer Erfahrung gegeben hat, ist es hier so, dass mit der Sonne nicht nur eben die äußere Sonne und der Mond, sondern gleichzeitig eine feinstoffliche Realität gemeint ist, die fast im Tantrismus sowas und in vielen anderen Systemen was wie eine klare Begrifflichkeit ergibt. Also hört man dieses Wort, weiß man gleich, das ist tief kodifiziert. Also das ist nicht nur so ein Symbol, wo jemand sagt, okay, ich kreiere jetzt eine Metapher von der Sonne, sondern das ist fast so etwas wie eine stehende Begrifflichkeit für die. Also wenn die sagen, der Sun, dann meinen sie wirklich den Atem. Ja, the breath. Das ist eben dieses, in diesen Traditionen immer, also das sind ganz bestimmte Techniken, die ihnen ganz geläufig sind, weil die den jeden Tag machen. Und wenn die von der Sonne sprechen oder von dem Mond, dann wissen sie, dass sie damit auf ganz bestimmte Atemtechniken angespielt wird, wenn das Wort Sonne kommt. Das ist in dieser Kultur mehr oder weniger Gemeingut, Selbstverständlichkeit. Ist aber so, dass man dann diese Symboliken natürlich kennen muss. Und das ist ganz wichtig, dass für Nicht-Eingeweihte daher nicht klar sein kann, wovon da geredet wird. Das Zweite, also Vital Breath, das ist einerseits verbunden eben wirklich mit der Atemtechnik. Also wenn die Sonne gemeint ist, dann ist sozusagen das Aufladen des, ich sag's mal so, weil wir wahrscheinlich kein besseres Wort haben, aber wir können mal sagen, dieser feinstoffliche Körper hat viele Analogien zu dem, was wir das menschliche Nervensystem nennen würden. Und sozusagen die Atemtechnik ist die Form, in der dieses Nervensystem energetisch aufgeladen wird. Also der Atem ist darum für diese Traditionen so wichtig, weil der Atem, wir können schwierig, die meisten Menschen können nicht sagen, okay, verlangsamen Sie jetzt bitte Ihre Verdauung. Wenn Sie sitzen, können Sie probieren und hin und her. Wenigen wird es möglich sein, willentlich Einfluss zu nehmen auf ihre Verdauung. Natürlich gibt es anscheinend bestimmte Yogis, die das können, aber normalerweise ist das, wenn ich Ihnen aber sage, atmen Sie jetzt ein und zählen Sie dabei auf 8, sozusagen jede Einheit ist eine Sekunde, dann können die meisten Menschen hier erinnern wahrscheinlich das machen, weil der Breath für diese Konzeptionen schon eine Art Mediationsmedium ist. Ja? Auf der einen Seite atmen wir instinktiv, automatisch, ist das sozusagen eine Lebenspraxis, bei der wir normalerweise nicht viel denken müssen, die passiert uns, sie geschieht uns, sie ist in den passiven Synthesen, wie Husserl und Deleuze sagen würde, es sind Tätigkeiten, die quasi automatisch, maschinell in uns instinktmäßig durchgeführt werden. Aber gleichzeitig hat der Atem die große Möglichkeit, dass wir ihn auch bis zu einem gewissen Grad willentlich verändern, kontrollieren, mit ihm arbeiten, kultivieren können. Ja? Und das ist eine der ganz wichtigen Sachen, dass wir hier das sagen, the vital breath, and the moon merge into a beyond. Ja, the moon, und das ist eben wieder wichtig, da wird wirklich die Übung am eigenen Atem gedacht. Eben nicht einfach, ich entwickle ein Konzept von Atmung, sondern dieses Konzept, das ist typisch für die asiatische Philosophie, sie denkt noch in, wie Schelling, wie Nietzsche sagen würde, sie denkt in Kräften. Ja. Das heißt, wenn ich sage, mein Atem ist nicht nur ein Konzept, sondern das ist gleichzeitig ein Kraftmoment. Ja? Das ist eben mehr als nur ein Konzept, in dem Sinne, dass es wirklich ein embodied praxis ist, wie heute die meisten Philosophien nennen würden. Das heißt, es ist wirklich mein Atem, mein vital breath, gemeint in der Art und Weise, wie er sich in mir leiblich mehr oder weniger automatisch realisiert. Und der zweite, wenn die sagen the moon, dann meinen sie hier wirklich Ida und Bengali, also diese beiden Stränge auch, sind dann auch Symboliken für diese beiden Symbole. Mit dem Moon meinen sie wirklich den Manas. Also das, was wir in Salce wahrscheinlich am besten mit Verstand und was man ins Englische mit Mind übersetzt. Das ist aber nicht eben Vernunft oder Geist. Das die Wörter, die Sanskrit-Wörter für das, was wir im europäischen Spirit oder Geist oder Vernunft nennen, wären eher Buddha, wie Buddhi. Ja? Die Buddhi ist nicht einfach nur das Manas, und zwar das Manas ist für die das konzeptuelle Denkorgan, kann man sagen, aber in dem Sinne, dass der Mind, Manas, das ist, was mehr oder weniger die Sinne synthetisiert. Ja? Also der Manas ist dafür zuständig, dass wir aus den vielen sinnlichen Daten sowas wie einen Begriff, eine Sache und so weiter wahrnehmen. Das heißt, es ist das, was Kant die synthetische Funktion im ästhetischen Sinn, also sozusagen das, was Kant sagt, ja sehr schön im deutschen Wort, nämlich er sagt, es ist im wahrsten Sinn des Wortes die Einbildungskraft. Ja? Nur müssen wir dann Einbildungskraft ganz anders sehen, nämlich wirklich ganz wörtlich die Fähigkeit, sich ein Bild von einer Sache zu verschaffen und in diesem Sinne nicht einfach nur, wie ich sage, irgendwelche Punkte im Raum zu sehen, sondern eher sowas wie Gestaltwahrnehmung zu entwickeln. Also ein Bild von einem Ding zu bekommen. Und das ist auch ganz ähnlich in der asiatischen Welt, das ist sozusagen the moon, the mind, which merge into a beyond. Und da haben Sie jetzt wirklich, wenn diese beiden sozusagen, der Manas ist natürlich stark verbunden, das steht auch hier meint, mit dem dritten Auge in der indischen Philosophie, sozusagen ein Energiezentrum, das zwischen den Augenbrauen sich befindet. Und das heißt, sehr viele, wenn sie beginnen, in Asien Meditationsübungen zu machen, Konzentrationsübungen, dann sind sie sehr oft verbunden mit dem, dass sie sich zum Beispiel die Augen schließen und versuchen, mit dem Mind, mit ihrer Imagination auf die Schwärze beziehungsweise die Farben, die sich automatisch dann ergeben durch die Lichteinflüsse von den Augen, dass sie dann mehr oder weniger sich konzentrieren auf diesen berühmten Punkt zwischen den Augenbrauen und damit eben die Einpünktlichkeit, das ist eigentlich der Beginn der Meditationsübungen, dass sie damit versuchen, die Einpünktlichkeit des Minds zu konzentrieren. Das haben sie auch in ganz vielen Asanas, also wenn sie zum Beispiel ein Asana haben in diesem Sinne, ja, sie sitzen hier in dieser Stellung und sie fixieren einen Punkt, den sie haben. Also ganz viele Asanas, Körperübungen sind der Versuch, ihren Mind einpünktig, Ikagra, zu machen. Und da gibt es eben dann von vielen Körperübungen über Atemübungen bis hin eben typisch zu dieser Konzentration auf das dritte Auge, mit dem üblicherweise Meditationen im klassischen Kontext beginnen. Also wenn sozusagen diese zwei Kanäle, Sun and Moon, merge into the mind, das ist deren Körperleib, Körper, Geist, Verstand, Auffassung, dann sagen die Thirdmerton to a beyond. Und was ist logischerweise dann, wenn diese beiden Kanäle hier mergen, mehr oder weniger im dritten Auge, also im Mind-Chakra, in the Wheels of Energies haben wir gehört, in dem diese Energien mehr oder weniger zusammenfinden in der Einpünktigkeit des sechsten Sinns. Das ist ja ganz wichtig auch, wo ich wieder hin will, wenn wir im Asiatischen vom sechsten Sinn sprechen, also eigentlich diesen Mergen von diesen Dingen in dieser Fokus der konzentrierten Meditation, dann ist das alles, sage ich nochmal, dann ist dieser sechste Sinn, nämlich der Verstand, das ist ganz wichtig, der sechste, nichts Übersinnliches. Ja? Das ist so typische, also traditionelle Fehllesungen und Fehlübersetzungen unserer Kultur. Der sechste Sinn ist gerade ein typisches Kulminieren der materiellen, leiblichen Verhältnisse sozusagen. Das ist, wo die Sinne ihre Einpünktigkeit erreichen, aber die Sinne und selbst der Verstand als ein materielles, feinstoffliches und gerade nicht übersinnliches Phänomen. In unserer Kultur wäre das ein übersinnliches Phänomen. In dieser Kultur ist das eben gerade ein Teil von Prakriti und daher Denkvorgänge, eben wie die Neurophysiologie sagen würde, auch feinstoffliche materielle Prozesse. Ja? Also wenn wir, das ist das Gegenteil von Übersinn, das dritte Auge, sondern es ist die Versammlung aller Sinne in die Einpünktigkeit hinein. Ja? Und daher nicht übersinnlich, sondern ein bestimmter Modus, konzentriert in den Sinnen und im Selbstgewahren der Sinne zu sein. Das ist eigentlich so dieses dritte Auge, von dem Sie dann sprechen. Emerge. Und dann, was wird jetzt hier gesagt? When the sun and the moon, also die vitalen Prana-Energien, zusammenkommen mit den Mind-Konzentration, dann öffnet sich etwas über diesem dritten Auge. Und was ist logischerweise in der Zeichnung dieses Über? Das ist auch sozusagen das, was hier jetzt mit Purusha, top of the head, was eigentlich 12, wenn nicht ganz richtig ist, weil sich das normalerweise 12 Finger, in den meisten Texten 12 Finger über dem Körper befindet und daher sowas schon ist wie ein Fokus, in dem wir schon aus, im wörtlichen Sinne über die Körpergestalt hinausgehen. Für mich ist das ein ganz philosophischer, ganz wichtiger Punkt, weil sozusagen wir erreichen da nicht nur den obersten Scheitelpunkt des Körpers, sondern es wird dann gesagt, sozusagen nach diesen Lehren ist das ja sogar auch das, wo wir vom Tod austreten in diesen Lehren, sondern es ist eigentlich der Sitz, meistens wird es gesagt, 12 Finger über dem Scheitel. Und dort ist es so, dass wir, das ist für mich ein wichtiges Symbol zu sagen, dass da die Identifikation mit der Leibform als Gestalt aufgegeben ist. Ja, sozusagen, ich befinde mich nicht mehr, oder ich befinde mich nicht mehr in der reinen Identifikation mit meiner leiblichen Gestalt. Und das haben wir schon oft jetzt an vielen Stellen gehört, dass das eigentlich der Moment ist, der hier angestrebt wird, um sich nicht mehr mit dem Selbstbild der eigenen leiblichen Gestalt, die an der Oberfläche ihrer Form endet, zu identifizieren. Und darum wird das sehr oft so ein bisschen höher gezeichnet, nämlich über den 12 Finger darüber. Jetzt, das ist die eine Sache, ja. Wenn sozusagen diese Wheels of Energies, wie wir am Anfang gleich gehört haben, diese Chakra heißt einfach Kreise, diese Energiekreise, die hier wirbeln, das wird ja vorgestellt wie das Rad von Shiva, ja, also sozusagen das wird ja vorgestellt, als wäre da so wie ein Wasserrad drinnen, ja, und sozusagen diese Energiezentren werden durch Stimulationen schneller oder langsamer gedreht. Also wenn wir aufgeregt sind, dann sozusagen wirbelt diese Zentren. Und eine Stelle, über die ich es eigentlich nicht vorhatte zu sprechen, aber die in diesem Zusammenhang ganz interessant ist, wenn Sie den Text schon gelesen haben, ist es so, dass gesagt wird, das ist typisch tantrisch, fast Deleuze in Reinkultur, die Tantriker sagen, selbst wenn man verärgert ist, ist natürlich so, dass diese Kräfte, Triebkräfte, zu rotieren beginnen. Also wenn sie so einen richtigen Ärger haben, dann rast, wird man rasend, im wahrsten Sinn des Wortes, wie wir im Deutschen sogar sagen. Das heißt, diese Räder beginnen zu, ja, also die rotieren so ordentlich. Und man regt sich aus, man rast, man wird wahnsinnig in der Gewiss. Und typisch für Tantriker ist, den Moment sollte man nutzen, sagen die an einer Stelle. Weil man ist so hoch energetisch geladen in den Chakren in dem Moment, dass man sozusagen diese Momente nutzen soll, selbst wenn es der Ärger ist, um zu sehen, wie das funktioniert. Ja? Also was da eigentlich leiblich von stattfindet, wenn wir in diesem Zustand des Ärgers sind, was gleichzeitig bedeutet, dass wir den Ärger in dem Moment in einer gewissen Weise transzendieren, weil wir uns gar nicht mehr so sehr auf den Ärger als auf fast sowas wie ein Wissenschaftler auf das, was passiert eigentlich da. Ich analysiere den Ärger in dem Moment und sehe, und die würden sagen, immer wenn sie starke von Emotionen ergriffen sind zum Beispiel, dann werden sie wahrnehmen, und das habe ich gesagt, das ist eine Art Wissenschaft, die auf leiblichen Selbsterfahrungen beruht. Ja? Das ist für mich ganz wichtig. Das Zentrum dieser Wissenschaft ist eben nicht, ich experimentiere äußerlich mit Daten, ich experimentiere und schaue hin an den eigenen leiblichen Selbsterfahrungen. Und daher sagen die, also in dem Sinne kann man sogar den Ärger nutzen, um etwas zu verstehen, wie diese Dinge, die hier beschrieben sind, funktionieren. Und es würde gesagt, ich meine, Sie müssen dann selbst sehen, ob das eine gute Beschreibung ist für Sie, von dem, was da passiert. Wenn Sie sich aufgeben und rasend werden vor Wut oder was immer, dann kommt es eben, spürt sich das an, als ob im Bauch zum Beispiel sehr oft, im Bauch so etwas wie, da rotiert was, da ist sozusagen fast so wie sie erleuchtete Energie, die aber in dem Sinn auch natürlich negativ sein kann. Auch in dem Sinne, wenn wir uns ärgern, kann das so, ist es trotzdem so, dass diese Chakren, wörtlich diese Kreisräder, extrem zu rotieren, beginnen einen hohen Grad an Energie gewinnen. Also so muss man, so würde ich sagen, sind diese Theorien entstanden. Das ist eben eine Art von
versuche systematisch zu erklären, wie solche, wir würden es psychisches, wie nennen es eben feinstoffliche Prozesse, in uns selbst zu verstehen sind und funktionieren. Und daher ist es für mich ganz wichtig, dass man diese Texte immer auch lesen muss in Bezug auf eigene Erfahrung. Sonst werden das Ideologien. Also das ist für mich ganz wichtig, wenn ich einfach sage, okay, es gibt Chakren und hin und her. Aber entscheidend ist hier, dass meiner Meinung nach, wenn ich das nicht so erfahren kann, dann soll ich diese Lehre verwerfen. Ja, das hat mir nichts zu tun. Wenn sie mir aber beschreibt, eine Erfahrung, wie ich das selber eigentlich erfahre, dann macht diese Beschreibung Sinn. Und da würde ich daher, ist für mich das ganz wichtig, diese Dinge also auch phänomenologisch zu lesen und nicht eben als irgendeine ideologische Beschreibung von Wirklichkeit zu stehen. Und da wird dann gesagt, as is within, so is it outside. Ja? Würden wir das von oben uns anschauen, ja, diesen Menschen, ja, dann hätten wir wirklich eher sowas. Ja. Also da sitzt jemand mit den Beinen verschränkt und das ist der Kopf. Ja, und der Kopf ist im Sushumna, würden die sagen, wenn das aufgeht, dann ist das so, als wäre da eine Art Loch, eine Art Röhre, Kanal, ja, also das heißt, von oben hier bis hinunter ist eine Art Röhre und Öffnung, und wenn ich da hinunter schaue, wo lande ich dann, wenn ich das mir von oben anschaue, sozusagen ich lande da von dem, durch den Körper hindurch, aber ich lande da natürlich in einer Art Leerheit, Hohlraum, der ident ist mit der Leerheit, die mich umgibt. Ja? As within, so without. Ja? Also sozusagen, da wo das eine Art Hohlraum wird, ist dieser Hohlraum, so wie wenn Sie zwei wirklich leere Gräser hätten, ja? Können Sie dann in gewisser Weise nur von der Umrandung her, können Sie noch den Unterschied machen zwischen der Leerheit des einen Glases und der Leerheit des anderen. Es ist dieselbe Leerheit, aber die Umfassung und die Hüllung ist eine Differenz, ja, wenn Sie zwei leere Rohre haben. Und das ist eben immer die nächste Ebene dieser Erfahrung, dass die sagen, das ist nicht nur eine leibliche Erfahrung, in der ich in mir selbst leer werde, wie das immer wieder her gesagt wird, sozusagen gerade nicht ich aufblähe, sondern leer werde und sozusagen diese Leerheit sich in mir öffnet. Wenn die Leerheit im Sushumna-Kanal sich öffnet, ist das eine Erfahrung von Abheda, also von Non-Dualität, von Advaita. Das heißt, dieses, was sich vom Sushumna, diese Leerheit, geht sozusagen durch und ist ident mit der Leerheit hier von dem Grün der Tafel. Ja? Und dann wird gesagt, das ist gleichzeitig nicht nur eine leibliche Erfahrung in mir selbst, sondern in gewisser Weise wird der Leib eine Hülle oder eine Maske, eine Umhüllung von einem Selbst, das sich in der Leerheit, in Shantirasa. Ja, das ist auch das, was dann die höchste Grundstimmung all dieser Meditationen ist. Ganz wurscht auch, wie sexuell sie sein so mögen in ihrer praktischen Ausführung im Tantrismus. Die Herstellung ist immer die, dass es hier um diese Herstellung der dynamischen Leerheit in mir selbst geht, in der ich dann nicht mehr unterscheiden kann, dass diese Leerheit mehr oder weniger wie eine Art Säule ist oder Loch im Kosmos, der in gewisser Weise ident ist mit der Leerheit, die mich umgibt. Und das ist eben eine Art von non-dualer Welterfahrung. Das heißt, Sie müssen, wenn wir eine Konzeption von tantrischer Erfahrung hier
zusammenfassen müssen, müssen Sie langsam lernen, all diese Aspekte zusammenzudenken. Also einerseits ist das diese leibliche Erfahrung von dem Ding, sie ist aber gerade exzentrisch in dem Sinne, dass das dieser Leerraum, der sich in mir öffnet, ident ist mit der Leerheit, die mehr oder weniger die ganzen, in dem sich die ganze, der ganze Kosmos befindet. Und das ist immer diese, das ist für uns sehr seltsam, für indische Kultur kann man wirklich sagen, immer das Herzstück von philosophischer Erfahrung. Ja, das finden wir ganz extrem im Vedanta, dass immer diese Tattvamasi, dieses innere Selbst, das sich da öffnet, ist nicht unterscheidbar von der äußeren Welt. Und das ist eben diese berühmte Atman-Brahman-Identität.
Ja? Vibrieren dann beide Lehrräume?
Genau, das Vibrieren, Sie bringen euch gleich auf die nächste, da können wir vielleicht, damit ich halt in eiles Tempo hier durchgehe. Jetzt habe ich das nicht gefunden. Das ist, ich kann es ja sagen, das ist, genau hier, das ist das nächste Wichtige für dieses Bild, das wir vorhaben. Das ist genau das, was die Tantriker ganz besonders in Abgrenzung gegen andere Traditionen, das ist wieder eine typische Emphase der Tantriker, dass die sagen, dieser Sushumna-Kanal ist nicht einfach nur ein Kanal der Leerheit, sozusagen, wo ich leer werde. Natürlich, das werde ich. Aber diese Leere ist gefüllt mit was? Wie haben wir das gleich am Anfang, im ersten Stanze? Mit was? Mit? Ich hab's nicht. Was? Mit
Vibration.
Ja, mit Spanda, Vibration, Puls. Das ist eine pulsierende Leerheit. Und wo in gewisser Weise pulsiert die Leerheit, wenn wir jetzt an das Bild zurückdrängen? Was wären die Orte dieser dieses pulsierenden Leerheit?
Chakren oder der ganze Kanal?
Genau, die Chakren wären die Wheels of Energy, die wir gleich am Anfang kennengelernt haben. Das ist, und jetzt ist ja, das ist die Art, die Energie, das, die energetische Zentrum von Shivas eigenem Leib. Das ist ja das Seltsame im Shivas. Das heißt, sozusagen jemand, der diesen Sushumna-Kanal öffnet und sozusagen diese Wheels of Energy hat, realisiert eine, das ist typisch für den kaschmirischen non-dualen Shivaismus, realisiert die Energie, nicht nur seinen eigenen Energien, wie wir sagen, das ist jetzt leer, sozusagen in diesem Raum, sozusagen vibriert etwas, das eben nicht mehr mit mir als persönlichem Selbst zusammenhängt. Das ist eben immer dieser Gedanke, der diese, Ja, wenn wir jetzt das Licht ausmachen würden und Sie würden mich gar nicht sehen und dann schalte ich das Licht ein, dann sehen Sie mich im Licht. Aber ist das Licht ich, in dem Sie mich sehen? Sozusagen, Sie sehen mich nur Kraft, wenn es jetzt ganz dunkel wäre, sehen Sie mich nicht mehr. Das heißt, nur dann, wenn das Licht eingeschaltet ist, sehen Sie mich im Licht. Das ist, aber das, was ich sage, ist für uns fremd geworden. Platon, die ganze mittelalterliche Philosophie hätte das wahrgenommen gleich gedacht. Sozusagen, dieses Licht, in dem Sie mich sehen, gehört nicht mir und ist nicht primär ein persönliches Problem für mich. Schauen Sie, Sie sehen mich, weil mich hat das Licht so lieb. Nein, das ist, wie Platon sagt, das ist die Qualität von Licht, dass innerhalb vom Licht Dinge perceivable werden, vernehmbar werden. Und das ist ganz entscheidend, was macht das Licht? Ich habe ja schon gesagt, das Licht der Sonne ist sogar so, wie Platon sagt, dass ich sie selber in ihrem eigenen Licht sehe. Und das wird klassisch in der europäischen Tradition die Metapher für Geist. Ganz klassisch. Der Geist ist der selbst sich erleuchten. Und als Bild wurde immer gezeigt auf die Sonne. Ich sehe den Sonnenball da oben nur, weil er mir selbst das Licht aussendet, indem ich den Sonnenball sehe. Und darum war immer für ganzen Neoplatonismus, natürlich auch ganz wichtig in der westlichen Philosophie, war das Licht in dem Sinne die Metapher für den Geist. Weil behauptet wurde, dass sozusagen dass selbst Consciousness ein sich selbst erleuchtendes Ding ist. Ja. So wie das Licht, ich die Sonne sehe in ihrem eigenen Licht. Und das heißt, in der Sonne als Beispiel fällt der Körper mit dem Medium, dem Diaphanen, wie die Griechen sagen, dem durchsichtigen Medium zusammen. Denn das Licht, das ausgesendet wird, ist ja selbst das Sonnenlicht, wie wir sagen. Ja? Also ist ja der Sonnenkörper und das Sonnenlicht nicht zwei Dinge. Während es anders ist bei meinem Körper, aber das ist dann fraglich, auch für die indischen Lehren, dass dann eben oft der Schluss gemacht wurde, und der wäre jetzt untaktisch, dass gesagt wurde, bei dem anderen Körper ist ja anders, eben mich, das Licht, das mich erleuchtet, wenn ich es einschalte, und davor war ich nicht sichtbar, weil es zu dunkel war, ist etwas anderes als ich. Ja? Das ist, das funktioniert bei den Tantrikern dann eben nicht mehr so leicht. Aber bei Platon haben wir daher die Metaxyn. Ja? Die Idee der Metaxyn, nämlich das, was wir im deutschen Medium nennen. Ja? Das heißt, ich brauche ein zweites, nämlich ein Medium, ein anderes, in dem ich selbst erscheinen und sichtbar werden kann. Ja? Und dann ist es so, mein Körper ist nicht sein eigenes Medium. Das heißt, ich brauche das andere, nämlich das Licht, um im Licht sichtbar zu werden. Das heißt, ich bin nicht selbst dieses Licht. Und das funktioniert eben, wie Platon sagt, nicht bei der Sonne. Weil die Sonne ist beides, ist der Körper und gleichzeitig das Medium, durch das hindurch dieser Körper selbst sichtbar. Das ist immer die Struktur. Und im Tantrischen hätten sie in gewisser Weise eine Sache, wo die sage, aber irgendwann sehe ich, dass es gleich ist wie bei der Sonne, dass ich nicht wirklich different bin von diesem Licht, das mich aus, indem ich selbst sichtbar werde. Und die würden dann sagen, das wären non-duale Erfahrungen, in denen ich dann plötzlich sehe, das ist gar nicht was anderes, sondern das ist, wenn man so etwas von mir selbst, nur muss ich dann selbst eben anders denken.
Beim Neuplatonismus gibt es ja noch das eine als Voraussetzung für den Geist. Gibt es da auch einen Äquivalenten der Tantra-Philosophie oder nicht?
Wie meinen Sie?
Ja, bei Plotin gibt es ja noch das eine als Voraussetzung für den Geist, der quasi sich selbst geben
soll. Ja, aber bei Plotin, einer der Lieblingsautoren von Deleuze, nicht umsonst in seiner Immanenzphilosophie, warum? Das ist ja auch bei Platon, drum die Neoplatoniker. Das Entscheidende ist daher, dass wir Geist nur denken, behaupten diese Traditionen, wenn wir es denken als das eine. Das ist der wichtige Gedanke von denen. Das heißt, es ist nicht das eine etwas anderes als der Geist, sondern das wesentliche Attribut, wie bei Spinoza, die eine Substanz ist, dass dieses sich selbst erleuchtende eine, der Geist notwendigerweise das eine sein muss. Also so würde ich das lesen. Das heißt, es gibt nicht das eine und den Geist, sondern gerade diese Erfahrung des einen ist, oder ich könnte es so sagen, das Vernehmen dieses einen, Knowing im Griechischen, ja, Knowing, von daher kommt ja Vernunft, ja, durch bis auf das Vernehmen dieses einen ist eben der Geist. Also sozusagen da, wo die Einheit vernommen wird, wird, wie Aristoteles sagen würde, die Seele, der leiblich exponierte Körper, nach Aristoteles, wird sie Geistseele oder Nous-Seele, ja? wie Aristoteles im Lernen. Also da würde ich sagen, das eine, die Erfahrung des einen als einen ist eben das, was man in den meisten Traditionen, auch in Europa, mit dem Wort Geist, und wenn wir das ins Sanskrit übersetzen, warum dann viele von Spirit sprechen. Also Spirit, spirituell, Spiritus, in dem Sinne, dass das eben gerade, dass da eine Erfahrung gemacht wird, in der gesagt wird, so wie bei der Sonne, so auch bei allem anderen. Also das heißt, die Unterscheidung, dass das Medium, das mich, in dem ich sichtbar bin, etwas anderes ist als der Körper, der damit sichtbar wird, das wird gerade in dieser Einheitserfahrung, und das ist natürlich, darum nennt sich der Advaita non-dual. Ja? Also wie ist das zu erfahren, dass das dasselbe ist, ist mehr oder weniger absolut essentiell für die praktische Philosophie. Jetzt aber, um das noch wieder aus dieser Art esoterischen Ecke herauszunehmen, für mich ist es wichtig zu sagen, welche Erfahrung, ich komme ja von der Philosophie, für mich ist ja immer die Frage, welche Erfahrungen sind es eigentlich, die in solchen Philosophien plötzlich zur Sprache kommt. Und die Erfahrung würde ich behaupten, die wir machen können daher, wenn ich sage Erfahrung, dann heißt das auch, dass das in gewisser Weise ein nachvollziehbares und in dem Sinne objektivierbar, weil nachvollziehbares Phänomen ist, weil ich es eben nachvollziehen kann und das nicht für mich irgendwie abstrus, aber ich glaube, ja, glauben Sie, dass es solche Menschen gibt? Ja, das ist nicht Philosophie. Das ist nichts. So eine Frage hat keine Bedeutung. Was glauben Sie? Glauben Sie? Gibt es ein Phänomen, in dem wir eine Erfahrung machen, die in diese Richtung geht? Das finde ich die wesentlich interessantere philosophische Frage. Oder? Und wenn nicht, habe ich, das ist das Schöne an der westlichen Philosophie, dann gibt es keinen wirklichen Grund, daran zu glauben oder nicht daran zu glauben. Ich weiß dann nicht, ob es sowas gibt. Ich habe keine Erfahrung von dem. Okay? Damit kann ich leben in meinem Verständnis von Philosophie. Wenn ich davon keine Erfahrung habe, dann macht es nicht sehr viel Sinn, darüber zu diskutieren und schon gar nicht zu fragen, ob ich daran glaube. Es gibt eine Möglichkeit, hier in eine Erfahrung hineinzukommen oder eben nicht. Das ist mein Verständnis. Wenn ich jetzt versuche, Erfahrungen in dem Sinne zu finden, wäre für mich die große Frage, wenn ich versuche, die ernst zu nehmen, ja, was immer eine Voraussetzung für interkulturelles Philosophieren ist, ich kann immer sagen, das ist so Schwachsinn, muss ich sagen, aber da macht es nicht viel Sinn, auch das ist eine Voraussetzung, wo nicht viel Sinn macht, sich damit solchen Texten überhaupt auseinandersetzen. Wenn ich versuche, ernst zu nehmen, dann muss ich fragen, gibt es irgendeine Erfahrung, die man machen kann, die in diese Richtung geht. Ich habe schon oft gesagt, die eine Erfahrung, die haben wir an so vielen Textstellen auch verifiziert, ist die, offensichtlich ich lege mich jetzt in die Position dieser Texte, die Texte behaupten, dass wir einen großen narzisstischen Fehler haben, dass wir nämlich eine Körpervorstellung haben, die uns, das habe ich oft gesagt, mit dem Spiegelbild, das wir im Spiegel sehen, identifizieren und daher narzisstisch ist. Jetzt wenn die sagen, das Medium da draußen ist gar nicht so unterschieden von mir in meiner körperlichen, formgebenden Leiblichkeit, dann kann ich mich dem, ich selbst sehe keine andere große Möglichkeit, als mich dem erfahrungsmäßig zu öffnen, dass ich sage, okay, wie denken offensichtlich, und viele Texte nehmen das an, dass eben das typisch Griechische, na, was so überhaupt selbst in unserer Medienwelt nicht mehr funktioniert, nämlich, dass die Griechen die sogenannten Formmenschen waren. Ja? In Griechenland war Kultur, in dem wirklich die, wie die Wörter Eidos, Idea, alle gehen auf das Formprinzip. Ja? Und die athletischen Körper, Männer, Figuren, ja, die Diskuswerfer und so weiter, die wir in Griechenland haben, das wird ja alles in diese starke Form hin orientiertes Wahrnehmen, ja, die sogenannten Sinnenmenschen, und daher, wie Hegel sagt, die Kultur der Ästhetik, ja, weil hier das Formprinzip eigentlich als Gestaltprinzip so. Ganz anders in Indien, weil die sagen, genau das steht uns im Weg, dass wir das immer von der Form, die Dinge, die Körper her waren. Körper sind nicht Form, sondern, jetzt beim ersten Versuch, Körper sind eher energetische Phänomene. Ja? Das heißt, Energia heißt das sozusagen etwas, was im Prozess, im Vollzug ist, wirklich. Im Werden, im Vollzug sein von etwas. Das heißt, schauen Sie sich chinesische Malerei an. Die malen ja nicht einen Baum, einem Gebirge realistisch ab, sondern die machen so Fluglinien. Ja? Das schaut dann so aus, als wäre es so ein energetisches Gebirge oder so ein Schwung, den die da hinzeichnen. Die denken nicht so viel an die Form, sondern es ist eher so, die Zeichen, die Energiebilder, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, von einem Gebirge. Ja? Oder weil sie den Prozess mehr im Blick haben als die Form. Die ja jetzt gerade angenommen, die Form ist gerade zufällig in Gestalt. Aber das Entscheidende ist, dass hier sich Energien, Shakti, Kräfte formieren. Ja? Und das heißt eben, dass wir den Körper nicht mehr von der Form, sondern, wie die immer wieder sagen, als eine Art eher energetische, sensorische Realität, die nicht an der Haut aufhört, sondern an der Haut unendlich in Kontakt ist mit den anderen. Und daher ist dieses In-Kontakt-Sein für diese Körper nicht einfach nur was Äußerliches. So mache ich mir das verständlich. Ja? Und wenn ich sage, wenn ich sensorisch mit irgendwelchen Dingen in Kontakt bin, dann gibt es ein Yoking, und da kommen wir genau hin, da gibt es ein Yoking, englisch gesprochen, zwischen dem Objekt und dem Subjekt, das sich yokt, also Yoga, das ist ja das auch sprachhistorisch dasselbe Wort, dann kommt es zu Yoga, das heißt, es kommt zu einer energetischen Verbindung von Subjekt und Objekt. Subjekt und Objekt sind nicht zwei getrennte Dinge, sondern eher Pole eines Prozesses, eines energetischen prozessualen Geschehens in dem Sinne. Und darum würden die eher sagen, mein Körper endet eben nicht hier, sondern der steht energetisch im Austausch und in Touch und in Kontakt mit dem ganzen anderen Körper da draußen. Und daher, nur wenn ich ihn anblicke von seiner Form her, also vom Spiegelbild, dann schaut es so aus, als ob jetzt da, weiß nicht, 50 verschiedene Körper herab. Aber die Körper, die hier 50 da in den Bänken sitzen oder was immer, die stehen ja sensorisch in Kontakt mit dem. Das kann jede im einfachsten wissenschaftlichen Experiment kann wir das durchführen, dass hier permanent energetische Austausche stattfinden zwischen allen diesen Körpern. Ja, und dass wir das ja auch empfinden als eine bestimmte Atmosphäre, die in dem Raum herrscht. Ja. Und so kommen die auf Konzeptionen, in denen eben diese klassische, von der Form her gedachte Welterfahrung radikal in Frage gestellt. Und die Körper werden im wahrsten Sinne des Wortes, wir könnten fast sagen monadisch, sie werden weltweit, wenn ein Ausdruck ist. Das heißt, da mein Körper in einem sensiblen Kontakt und Austausch mit all den anderen Körpern, natürlich stehe ich mit der Sonne in einem energetischen Austausch. Natürlich steht jede Blume in einem Energie. Wenn die ja Photosynthese macht, dann ist nicht einfach nur die Sonne da oben und die Blume ist da unten, sondern im Produzieren der Photosynthese steht die, arbeitet die Blume mit dem Sonnenlicht. Ja? Das heißt, sie ist, wie Goethe sagt, ein Stückchen Sonne. Ja? Und wenn ein Kind eine Löwenzahnwiese sieht mit lauter gelben Löwenzahn und schaut und sagt dann, schau, wie viele Sonnen, dann empfindet er oder sie diese Wiese energetisch offensichtlich. Das ist Teil umgewandelte Sonnenenergie, die sich da zeigt. Das ist eine Art Austausch- und Wechselwirkungsverhältnis. Und das führt ja zu dem Gedanken des Karma in der Wirklichkeit. Ja? Das heißt ja nicht sozusagen, sie haben Karma geschützt, sondern das heißt vor allem auch philosophisch, die Dinge stehen in Wechselwirkung miteinander. Es ist nicht so, dass da oben die Sonne ist und ich da habe, sondern es gibt eine Kausalität zwischen der Sonne und mir. Kann. Sozusagen, es gibt eine Kausalität, eine Wechselwirkung, eine Art und Weise, wie ich oder die Blume auf die Sonne reagiert und damit eine Art Blumen-Sonne-Gefüge, wie Deleuze sagen würde, erzeugt. Ja, die Photosynthese ist eine Antwort der Blume auf die Sonne. Die kommunizieren in einer gewissen, nicht natürlich, dass die, das sind eben die Dummheiten, die das alles verderben. Natürlich reden die nicht miteinander. Ja, wenn wir so eine Art von Philosophie üben, dann kann man sich nur fernhalten von diesen Dingen. Ja. Aber gemeint ist natürlich, die stehen in energetischen Austauschverhältnissen. Ja. Und wir würden sehen, was passieren würde, wenn die Sonne sich um 10 Grad plötzlich erwärmt oder ab. Was das für die ganzen Lebewesen auf diesem Planeten bedeutet. Ja, 10 Grad Klimaerwärmung oder 10 Grad Klimakälte. Aber das heißt ja, wieso eigentlich? Wenn die Sonne da oben ist und ich da unten bin, dann kann es mir doch wurscht sein, ob die 10 Grad kommt. Ja, aber das ist nun mal offensichtlich nicht so, sondern es gibt Kausalitäten zwischen dem Körper und diese Kausalitäten führen zu sowas wie eine relationale Wechselwirkung. Und das heißt ja auch gar nicht, dass dies eben nur maschinell passiv ist, wie bei Descartes. Irgendwann hat die Blume sich diesen Mechanismus der Photosynthese erarbeitet, evolutionär. Es ist ja nicht so, dass das Verhältnis zwischen der Sonne ein für alle Mal so festgestellt wird, sondern dass diese Mechanismen, dass wir einen Sonnenbrand entwickeln, dass wir schwitzen, wenn es uns zu heiß wird, um uns abzukühlen, ja, diese Mechanismen sind ja einfach nicht nur vom Himmel gefallen, sondern das sind ja schon Responsibilitäten, wie wir mit beiden sagen, also Antworten auf das Verhältnis zur Sonne, in der wir Schwitzen entwickelt haben, um uns wieder abzukühlen, das eigene Wasser zu produzieren, das uns gegen die Hitze der Sonne schützt und so weiter und so fort. Also das ist gemeint, das heißt, diese Dinge stehen, die Dinge stehen miteinander eben kausal, heißt einfach in Wechselwirkung. Und diese Wechselwirkung ist eine relationale. Übrigens sind genau das die Kategorien, die er Relation bei Kant in der Kritik daran gibt. Also das sind relational. Relational heißt, ich kann nicht sagen, was ist die Photosynthese, einfach nur abstrakt, sondern diese Photosynthese Spinoza ist eine Essenz oder ein Wirkvermögen, das die Blume entwickelt hat, immer schon in Relation zur wirklichen Sonne. Es ist nicht so, die Blume hat sich alleine überlegt, wie sie das macht, sondern das ist schon in Relation zu der jeweiligen Sonne entwickelt worden von der Blume. Und wäre die Sonne, hätte die plötzlich gar nicht mehr geschienen, hätte die Blume das ja gar nicht entwickelt. Das heißt, es ist schon eine Art und Weise der Deterritorialisierung, wie Deleuze sagen würde, der Sonne, des Sonnenlichts selbst, in einem anderen als es selbst. Genau. Und das wären jetzt wieder zurückgekommen, das ist eben diese Spandergeschichte. Einerseits ist es so, dass daher Wechselwirkung auch heißt, dass jeder einzelne Körper in Kraft der energetischen Wechselwirkung mit dem anderen Körper in einer Art Resonanzphänomen zu tun steht. Das ist wahrscheinlich der beste Weg. Das heißt, die schwingen zwischen, natürlich gibt es, ich hänge auch im Schwingungszustand der Lichtwellen. Oder ich hänge auch in meiner Leiblichkeit im Schwingungszustand der Audiowellen, die auf mein Ohr treffen. Und das ist eben dieses Hinauskommen vom Ego, das Thema, sozusagen, dass ich nicht nur alles vom Spiegelbild und damit auch die anderen genau von ihrem Spiegelbild her sehe. Damit schneide ich jeden einzelnen Körper von seiner Umgebung ab und denke im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ökologisch. Ich denke ihn nicht mehr umweltbezogen. Ich denke ihn als ein isoliertes Ding, in das man ins Labor geht, wirklich aus der Umwelt rausnimmt, den artifizieren und dann untersucht. Und ich glaube, jetzt im Labor finde ich heraus, was dieses Teilchen ist. Aber ich finde dieses Teilchen nur heraus in Wechselwirkung, wie Spinoza sagt schon, zu den anderen Körpern. Und würde ich die Hälfte der Galaxiekörper in die Luft sprengen, dann sind nicht einfach nur 2000 große Planeten von mir aus weg, sondern das ganze System der übrig gebliebenen Planeten würde sich neu ordnen müssen. Es wäre nicht so, dass einfach dann ein Ding weg ist, sondern wenn dieses eine große Ding weg ist, müssen sich alle anderen Dicken gruppendynamisch, wenn man so will, neu ordnen. Das ist ja nicht nur eine Sache, wo das Ding weg ist, sondern wo die ganze Neuordnung ansteht von den anderen Dingen, die übrig geblieben sind. Das wären für mich so Gedanken, die in diese Richtung gehen würden. Und darum gibt es eben hier das Pulsierende, einerseits als die Resonanzphänomene zu den anderen Körpern, andererseits aber natürlich auch die rotierenden Chakren, die so etwas sind wie Energiezentren von, das ist immer, wenn man da Shiva sagt, ich bleibe dabei, dass das Heilige Wort das Beste ist. Sozusagen Energiezentrum dieser Lichtung der Natur, sagen wir es so Heidegger-spinozistisch, ja, die eben nicht primär was Menschliches ist, weil sozusagen selbst diese Lichtung der Natur, dass Dinge im Licht hell werden und sichtbar werden, hat es sogar gegeben, bevor der Mensch überhaupt evolutionär aufgetreten ist. Das heißt, und es wird dies noch geben, nachdem wir wieder verschwunden sind von dem Ganzen. Das heißt, das ist nicht ein rein auf des Menschen, sondern ein kosmischeres oder universelleres Phänomen. Ja? Das ist, diese Lichtung von Heidegger ist auch wichtig für die Pflanzen. Und die hat schon gewirkt und mit denen kopuliert, wenn man so will, Joachim Coppola, hat schon mit den Pflanzen kopuliert, bevor überhaupt der Mensch evolutionär aufgetreten ist. Also kann das nicht reduziert werden auf, und wenn wir aber das Wort Shiva sagen oder sowas, dann sehe ich immer die Gefahr, dass wir das sofort in einer Analogie zu einer Art Mensch oder sowas sehen. Nein, das führt meiner Meinung nach in eine falsche Richtung in dieser Philosophie. Gut, das haben wir gemacht. Genau, vielleicht noch eine und dann würde ich dann langsam Ihnen, wir haben heute einen Gast hier und der würde noch, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber er würde sich kurz vorstellen und würde dann gerne noch einen Film zeigen und ich habe gesagt, okay, das ist möglich, das heißt im Viertel vor werde ich heute dann enden. Jetzt kommen wir hier zu einem nächsten Take, 25. Then in that great sky, when the sun and moon dissolves away, the dull-minded yogis cast down into a state like that of deep sleep. The awakened, however, remains lucid. This remains lucid heißt was? Wie nennen Sie diesen? Das haben wir schon oft gesagt. Also der oder ich gehe es von vorne. Then in that great sky. The great sky is known as the channel of Sushumna. This is the supreme space of consciousness, which is that of one's own true nature. Also, wieder, für einen Tantriker ist klar, Sonne, Mond ist sozusagen diese Vereinigung, diese Geschichte, die sich hier vereinen, ja, in diesem Kanal. Und jetzt wird gesagt, wenn der ganz offen ist, dann sind wir im Sky, in the Great Sky of Consciousness. Und das ist es. Auch da bin ich eben sehr vorsichtig, ob diese Übersetzungen nicht alle maßlos in die Irre führen. In the Sky of Consciousness, weil ähnlich wie ich gesagt habe, wenn wir Shiva sagen, das Problem, das wir schon oft angesprochen haben, wir auch mit Consciousness, dass wir denken, Consciousness ist etwas, was primär an den Menschen gebunden ist. Ja, da machen wir dann selbst, wir denken das gleich vom Selbstbewusstsein des Menschen her. Ja, und das ist aber, was die hier sagen, ist das, was die sagen, ist, okay, wenn diese Sushumna-Erfahrung gemacht wird, dann ist das eben eine Erfahrung of the great sky of consciousness, where die in gewisser Weise Leute, die bestimmte Formen von, kann man fast sagen, von Leiblichkeit fast sowas ist, wie dass die in den Tiefschlaf versetzt ist. Also wenn man, wenn würde sich der Sushumna-Kanal, das ist die Theorie von denen, hier jetzt bei allen öffnen, dann würden viele ohnmächtig oder die würden einschlafen oder sowas. Ja? Das heißt, das ist die große Unterscheidung, die die machen. Es gibt aber Leute, die nicht einschlafen, das ist, was hier gesagt wird, die sich also in diesem sogenannten Fourth State Turiya, ja, das, was wir als Fourth States ansprechen. Das heißt, hier ist auch jetzt die Sache, dass das erfahren wird, nicht als ich falle in ein Nirvana im Sinne von ich bin jetzt in einer Leerheit gelandet, in der sozusagen die Welt verschwunden ist oder in irgendeiner Form von Transzendenz, in dem ich aus der Welt herausgenommen bin. Ich falle eben auch nicht in, dass ich träume oder dass ich plötzlich ohnmächtig werde oder sowas, sondern das, was hier gesagt wird, ist, das ist ein Zustand höchster Aufmerksamkeit und so würde ich Consciousness, ja, das ist eben dieses Self-Reflective Awareness, von der sind wir gesprochen. Das ist ein Zustand, in dem ich eine hohe Grad von Bewusstheit, so würde ich das erfahren. Also das geht nicht in die Richtung und jetzt sozusagen bin ich weg oder hinter der Welt oder sozusagen ich bin jetzt endgültig aus diesem Jammertal der Welt entkommen und befinde mich jetzt in irgendeiner transzendenten Realität. Also das, was hier gesagt wird, ist, das ist keine Flucht in die Transzendenz, es ist auch keine Flucht sozusagen in Dullness, sondern es ist eine Erfahrung, die insofern man mit Consciousness übersetzen kann, als gesagt wird, es ist ein hoher energetischer Zustand, der erlebt wird, der uns eben nicht schlafen, sondern wach macht. Und darum ist ja auch eine der Bezeichnungen von Buddha der Erwachte. Also in diesem Sinne müssen wir das alles sehr vorsichtig, wenn wir hier mit der Attributen mit Consciousness. Das heißt, es ist so etwas wie eine erhöhte Form von Wachheit und Awareness, in der wir eben nicht weg von der Welt sind, in der wir nicht hinter der Welt sind, nicht über der Welt sind, sondern eher, wie die Buddhisten sagen würden, ganz da sind, plötzlich so ganz in der Welt. Sind, ja, in einem, das ist ja auch, das ist ganz wichtig für die Tantriker, das ist eben wieder eine der typischen Qualitäten dieser Tradition, dass sie eben sagt, dieser Zustand ist einer, der im Leben, Shivan Mukti, einer, der im Leben erreicht werden soll und so, und nicht irgendwie ich sterbe und dann bin ich in dieses, gehe ich in das große Licht ein oder irgendwie sowas, sondern typisch für die tantrische Tradition, eine der großen Emphasen von ihnen ist, das ist ein Zustand, der hier und jetzt im Leben erfahren werden kann, der grundsätzlich sogar jedem Creature offen steht und in dem Sinne zugänglich
ist. Und da haben wir dann das, was ich jetzt auch gesagt habe, the fourth state is for the unawakened nothing but unconsciousness, the awakened Prabuddha, ja, die Buddhi. Das ist eben, es gibt einen großen Unterschied zwischen Manas und Buddhi. Und wir können wirklich ein bisschen hier schon Kant bedienen mit der Unterscheidung von Verstand und Vernunft. Ja. Der Verstand geht eben auf einzelne sinnliche Erfahrungen und synthetisiert die, sodass wir einen Begriff von einer Sache kriegen, was ist eine Bank, was ist ein Mensch und so weiter. Das ist eben Verstandesaktivität nach Kant im Unterschied Manas, im Unterschied zur Buddhi, ja, das ist noch kein buddhistischer Begriff, sondern Buddhi ist dann ein typisch vedantischer Begriff, ja, also ein Sanskrit-Begriff. Das heißt, das ist noch nicht Buddha. Ja, es hat natürlich dann schon was damit zu tun, Buddha und die Buddhi. Aber das meint eigentlich ein Vermögen, ja, die Buddhi. Und zwar ist es wirklich der Ort, an dem sich, jetzt je nach Tradition, der Purusha oder was es selbst reflektieren kann. Also diese Self-Reflective Awareness. Ja, die aber eben nicht so etwas wie ein Selbstbewusstsein im Kopf ist, wie wir hoffentlich jetzt gesehen haben. Das ist eben der entscheidende Moment, wo gesagt werden muss, dieses Geschehen ist eines, was war die Tantriker, die sagen, das ist eine Erfahrung, die man hier machen kann. Das ist für mich wichtig. Also das ist nicht sozusagen etwas, was uns grundsätzlich verschlossen wäre oder auf was wir auf den Tod warten müssen. Prabuddha. Also Prabuddha erweckt. Erwachen heißt hier wirklich so viel, nicht nur wie sie erwachen, heißt hier wirklich energetisch, tantrisch. Sie erwachen in ein beschleunigtes, würde die Lösung wohl sagen, in einem beschleunigten, in einem Hochenergiezustand. Ja, so etwas heißt es. Sie sind hellwach. Ja, so viel heißt es. Sie sind plötzlich hellwach und haben eine Form von Sensibilität gegenüber der Welt und nicht sozusagen aus der Welt, die ihre anderen Erfahrungen, die sie vom Zugang zur Welt hatten, bis jetzt in gewisser Weise übersteigt. Das ist eben die Lehre von diesem Erwachen, in which you are still lucid. Genau, das haben wir schon gemacht. Genau, und da haben wir dann he is liberated in this very life, Shivanmukta. Das ist eine ganz wichtige Formulierung, die für diese Tradition mehr oder weniger kennzeichnend ist. Ja. Und dann wird gesagt, what does the one who is liberated in this life do? It is the game he enjoys with the toys he himself has fashioned into living beings and inanimate objects. Das heißt, hier kommt dann immer, das ist so typisch tantrisch, Heraklit, ja, muss jeder in Europa sofort denken, nämlich, was macht man eigentlich jetzt? Was ist so toll dran? Was hier wirklich wie bei Heraklit in unserer Kultur gesagt wird, in dem Moment nimmt das Leben die Form eines Spiels an. Ja, Sie kennen das alle, wenn Sie Heraklit gelesen haben, der Kosmos ist ein Spiel des Kindes. Ja, das heißt, es kommt Lila ins Spiel, das heißt, das Leben als solches nimmt offensichtlich eine andere, nämlich spielerische, verspielte Lebensform an. Ja, und das zeichnet eigentlich den auch. Also auch da ist wichtig sozusagen, es ist nicht so, dass man jetzt todernst, sozusagen sitzt dann todernst da und hin und her, sondern das ist typisch tantrisch und sagt sozusagen, das Leben wird befreit, indem es eine Art Spielcharakter bekommt. Ja, das ist eigentlich der Enjoyness, die Freude, wenn man so will, dieser Lebensform. Und hier unten, das ist vielleicht noch wichtig, das habe ich nämlich schon großteils gesagt, aber jetzt haben wir auch die Textstelle. Thus the soul emits and brings into existence its own object of cognition in the act of becoming conscious of it. Und jetzt,
Perceptibility is the appearing of things according to their particular nature, while the shining for manifestness of things is not separate from the light of consciousness. It is nothing apart from this. Das ist genau, was ich vorhin mit Platon versucht habe zu sagen, was wir eigentlich in den meisten Kulturen früher hatten, dass gesagt wird, was ist eigentlich Wahrnehmbarkeit? Ja? Und die Antwort der meisten Kulturen und auch der Tantriker ist das, dass eben, was ich vorher schon gesagt habe in Bezug auf Platon und den Neoplatonismus, dass Wahrnehmbarkeit so viel schon bedeutet, sich in Touch zu begeben mit der Sache selbst. Sozusagen das, was Spinoza Affektionen nennt. Ja? Es ist noch nicht eine Emotion, sondern eine Affektion, ein Affiziertwerden, ein In-Touch, sein In-Kontakt, sein mit den Dingen selbst. Und nur über diesen Kontakt, über dieses Yoking, ergibt sich überhaupt so eine Art Bezug zum Objekt. Ja? Wenn zwischen dem Objekt und mir kein Yoking, also kein Signal, auch können wir sagen, kein Reiz, kein Signal, keine Verbindung stattfindet, dann sehe ich und nehme ich das Objekt nicht wahr. Wenn zwischen dem Objekt und mir keine Verbindung da ist, dann ist das Objekt für mich selbst auch nicht da. Und das ist, was sie, while the shining or manifestness of things, ja, also sozusagen das Energetische, was Dinge abgeben, und auch ein Stein gibt Energie ab. Zum Beispiel, wenn ich hingreife, was empfinde ich oft? Ja, Wärme. Ja. Also es ist ja nicht so, die denken ja mit Shining nicht nur Sonnenschein, sondern sie denken mit Shining jede Form von Abgeben von Energie. Also sozusagen, wenn ein Stein Wärme ausstrahlt, wie wir sagen, und Wärme abgibt, dann ist das eine Form des Scheinens und des Erscheinens des Steines selbst, ja, indem man das abgibt. Und durch dieses energetische Scheinen, Erscheinen, im Scheinen passiert das Erscheinen des Steines selbst, ist es so, dass er sich in Touch begibt mit seiner Umgebung. Ja? Und sozusagen in Kontakt. Und jetzt sagen sie, dieses energetische Phänomen des In-Erscheinung-Tretens der Körper, in Kontakt-Treten mit anderen Körpern, ist, sagt es, is not separate from the light of consciousness. Ja, das ist wieder eine Art weiter Non-Dualität. Das heißt, der Shiva ist nicht hinter diesen Dingen. Der Shiva ist nichts, was würden die sagen, da gibt es dann die phänomenale Welt und dahinter gibt es die intelligible Welt von Kant oder sowas, sondern der wird sagen, dieses Erscheinen der Dinge Spinoza pur. Dieses Erscheinen der Dinge ist das Erscheinen von dem, was die the self-illuminating conscious, space of consciousness nennen. Das heißt, das ist kein Space hinter diesem Erscheinen, sondern in diesem Erscheinen erscheint dieser Raum selbst. Und das ist wichtig für dieses non-duale Denken, dass diese Traditionen so stark. Ja? So, und jetzt gehe ich, lasse ich dann Ihnen schon, ich schaue noch, ob ich irgendetwas ganz Wichtiges habe, weil, genau, das habe ich auch schon gesagt, über Maya haben wir auch schon gesagt, Maya als die Kraft, in der Shiva sich selbst verschleiert, um am Ende im Zustand dieser höheren Awareness diesen Schleier wieder zu lüften. Ja, das ist die ganze Schöpfungsgeschichte. In shivaistischer Perspektive, er muss sich verschleiern, sich vor sich selber verhüllen, um überhaupt schöpferisch tätig werden zu können und am Ende dieser Schöpfung den Schleier zu lüften, wer der war, der hinter dieser ganzen Kreation stand. Und das eben wird genau als wieder als Lila, als Spiel bezeichnet. Sozusagen, der spielt mit sich selbst verstecken. Das haben wir letzte Stunde auch schon kurz gemacht. Und vielleicht das noch als allerletztes. This alone is the attainment of the nectar of immortality. This indeed is to catch hold of oneself. This is the initiation of Nirvana, which bestows Shiva's true nature. Wichtig ist mir hier nur, diesen Zustand beschreiben Tantriker selbst als Nirvana. Nur, also denen geht es nicht darum, wie vielleicht ein Druck war, sich gegen die Buddhisten zu wenden, sondern gegen eine bestimmte Interpretation der Leerheit. Als wäre die Leerheit nicht eine erfüllte Leerheit im Sinne eines vibrierenden Spanda-Bewusstseins. Sie verwenden selbst dann in ihren Texten das Wort Nirvana, Prabuddha und so weiter, also Termini, bei denen es jetzt nicht darum geht, sozusagen zu sagen, wir sind die Brahmanen, die Tantriker, die sich hier gegen Buddha stellen, sondern es ist ihnen wichtig, eine ganz bestimmte Nirvana-Konzeption zu vertreten. Also das ist das. Genau, und das war dann und das ist das Letzte, weil darüber komme ich dann nächste Stunde, wo ich ins andere Buch, The Heart of The Symbol of the Heart in Tantric Philosophy kommt. The benefactor residing in the center that is in the heart of consciousness. Das heißt, hier haben Sie jetzt das Wort Heart, mit dem ich heute enden wollte, nämlich hier taucht zum ersten Mal auf, dieser Ort in diese Awareness, in die die kommen, in dieser Sushumna-Erfahrung, ist der Ort, wo sich das Herz von Shiva öffnet. So wird das in dem nächsten Buch, The Symbol of the Heart, in Tantric Shaivism, wird das bezeichnet. Das heißt, es ist gleichzeitig diese Sushumna-Erfahrung ist, wenn Sie so wollen, wie die sagen würden, die Öffnung Ihres Herzens. In dem findet die Öffnung ihres Herzens und das Herz ist als Gemüt der Ort der Desires, der Wünsche, des Begehrens, des Wollens. Das heißt, das ist nicht mehr sozusagen, das ist eben kein herzloser Ort, das wäre dem Tantrik auch wichtig, das ist nicht einfach, ich bin in einer neutralen Distanz und Leerheit zu allen Dingen, mich geht nichts mehr an, ich bin unverwundbar in gewisser Weise in meiner eigenen Mitte drinnen, sondern was die Tantriker das macht, und darüber wird es die nächsten 3 Wochen dann gehen, was die Tantriker ausmacht, ist, dass sie sagen, in dieser Erfahrung öffnet sich der Herzraum in dem einzelnen Individuum und das ist gleichzeitig das Eintreten in den vibrierenden Herzraum von Shiva, also dem höheren Selbst. Und darüber werde ich hier werde ich jetzt mit dieser Lektüre dieses Textes enden und dann hinübergehen zu Müller-Ortega in den letzten 3 Wochen nach Pfingsten. Ja, beziehungsweise auch im Zusatztermin nächste Woche.